So heiß, wie es in diesem US-Wahlkampf jetzt schon vor sich geht, da merkt man einfach so, ich stecke mit Haut und Haaren drin und wir sind voll im Race to the White House und ich muss sagen, ich liebe diese Phase immer in den USA.
Hello, hello, ihr hört Wunderbar Together, den Podcast mit den coolsten Deutschen in den USA. Ich bin Catalina und ich hätte dieses Intro für euch eigentlich zusammen mit dem lieben Felix aufgezeichnet. Felix hat mich aber eiskalt sitzen lassen und er befindet sich gerade in einem Flieger zurück in die USA. Es sei ihm vergönnt. Grüße gehen raus, Felix. Ich hoffe, du hast einen guten Flug. Und Felix und ich haben mit einem Gast gesprochen, der den US-amerikanischen Wahlkampf wie kein zweiter kennt und der uns bereits ein zweites Mal beehrt hat bei Wunderbar Together. Ihr ahnt es vielleicht schon. Es handelt sich um keinen geringeren als Julius Fandela. Julius hat 2008 und 2012 Wahlkampf für Barack Obama gemacht und verfolgt auch das Duell Trump versus Biden wieder aus allernächster Nähe. Er spricht auch darüber vor den Kameras und Mikrofonen verschiedener Medienhäuser, aber auch in seinem Podcast Race to the White House, den ihr euch unbedingt reinziehen solltet, wenn ihr euch für US-amerikanische Politik interessiert. Uns hat Julius erzählt, wie viel Geld im amerikanischen Wahlkampf steckt, mit welchen Stories Donald Trump versucht, die US-amerikanischen WählerInnen von sich zu überzeugen und was eine mögliche Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus für Deutschland bedeuten würde. Achtung, dieser Podcast wurde aufgezeichnet, bevor Trump vergangene Woche im sogenannten Schweigegeldprozess in allen Anklagepunkten für schuldig befunden wurde. Das macht unser Gespräch mit Julius aber nicht weniger interessant, ganz im Gegenteil. Jetzt aber erstmal Vorhang auf für Julius Fandela, mit dem wir wirklich immer wieder gerne über Basketball, Southern Twang und US-amerikanische Politik sprechen.
Ah, kannst du das nochmal sagen?
5, 4, 3, 2, 1, let's go!
Herzlich willkommen zurück bei Wunderbar Together. Julius Fandela, Julius, so schön, dich hier zu haben.
Hey, es ist schön, da zu sein. Catalina, lieber Felix, schön, zurück bei euch im Wunderbar Together Podcast zu sein.
Ich freue mich auch so, deine Stimme wieder zu hören. Wir haben nämlich letztes Mal dich gefragt, was hast du denn eigentlich mit deinem Deutsch gemacht und mit deinem Englisch? Und hast du gesagt, also in meinem Deutsch ist inzwischen Amerikanisch drin, das kriege ich auch nicht mehr raus. Und in meinem Englisch habe ich Ostküste mit einem Southern Twang. Das fand ich schon eine sehr coole Beschreibung. Ist das immer noch so?
Southern Twang. Es ist immer noch so. Es ist immer noch so. Und je mehr Amerika in meinem Leben stattfindet, je heißer der Wahlkampf wird, desto thicker wird der Southern Twang. Insofern, da ist was dran.
Fantastisch. Auf welchem Level ist der denn jetzt? Auf einer Skala von irgendwie 1 bis 10? 10 wäre dann allertiefstes Südstaaten-Englisch, was keiner mehr aus dem Norden versteht. Wo sind wir gerade auf dieser Skala?
Ich glaube, ich bin noch nicht komplett Redneck, aber ich habe in der Tat in Greenville, South Carolina gelebt und es ist ein tiefer Teil meiner Identität. Und ich glaube, so heiß, wie es in diesem US-Wahlkampf jetzt schon vor sich geht, da merkt man einfach so, ich stecke mit Haut und Haaren drin und wir sind voll im Race to the White House. Und ich muss sagen, ich liebe diese Phase immer in den USA. Insofern, ich würde sagen, bei einer 8 von 10, bei einer 8 von 10.
The South Carolina gave it away.
Genau, South Carolina gave it away.
Weißt du, was auch cool ist, Julius, wenn man dich googelt, und das ist Catalina aufgefallen, aus Gründen, die wir gleich besprechen. Wenn man dich googelt, steht da zuallererst Julius Fandela / Basketball Player.
Und ich bezahle sehr, sehr viel Geld in Suchmaschinenoptimierung, dass es genauso bleibt. Nein, Quatsch. Aber offensichtlich ist es was nach wie vor near and dear to my heart ist. Und Basketball ist, ich glaube, auch was uns alle hier verbindet, ja.
Ja, Catalina.
Ja, ich finde das fantastisch. Basketball ist ja...
It's your life, oder?
Ja, so ein bisschen. Lange Zeit habe ich sehr gespielt. Ich habe einen kurzen Stunt in der zweiten Bundesliga immerhin mal gehabt. Ein Auftritt für ein einziges Spiel mit den Damen des FC Bayern. Wow. Ich glaube, ich habe keine Punkte gemacht, aber ich habe ein wichtiges Foul gezogen. Und ich meine, auch das ist wichtig. Und seitdem spiele ich zwar nicht mehr so viel und so aktiv, aber ich schreibe regelmäßig drüber.
Ja, und wo kann man dich am besten lesen, Catalina?
Also am allerhäufigsten sowieso bei Wunderbar Together und sonst bei bei verschiedenen großen deutschen Tageszeitungen und Online-Medien.
Klasse.
Shoutout an Catalina, die sich gerade selbstständig gemacht hat und jetzt schreiben kann, für wen und mit wem sie will. Und es ist heute ein sehr großer Podcast. Ich bin so 1,89. Catalina, wie hoch bist du?
1,78. Fälschlicherweise wurde ich mal auf den Center gestellt mit 14 und 15 und da bin ich dann geblieben und ich war sehr groß dann mit 14 und 15, aber alle anderen Center-Spielerinnen wuchsen so langsam an mir vorbei und ich habe einfach wirklich viele Ellenbogen gesammelt in der Zeit da auf der 5.
Aber jetzt haben wir unseren Gast noch nicht gefragt, der Tower Julius, wie hoch bist du nochmal?
Ich bin 1,98. Ich glaube, es waren, als ich gespielt habe, auch ziemlich genauso 103 Kilo, 1,98. Das waren ähnliche Stats wie Michael Jordan. Insofern, das war immer der Versuch, die Parallelen mit Michael Jordan aufzubauen. Ja, aber ich habe auch als Center angefangen, Catalina. Habe dann auch echt viele Ellbogen verteilt, was notwendig war, weil früher oder später wurden alle deutlich größer als ich und ich wurde dann irgendwann auf Shooting Guard umgemodelt und habe dann nur noch außerhalb der Zone gezogen und geworfen.
Und Julius, wir haben das ja in der ersten Folge mit dir, haben wir das ja erleben dürfen, deine Reise vom US-College in den Obama-Wahlkampf durch die Kirchen von South Carolina, Brother Julius, ja, den Status hast du dir, glaube ich, dort ersungen. Und inzwischen bist du immer hin und her zwischen Berlin und irgendwo in Amerika. Wo bist du denn jetzt gerade? Wo sitzt du?
Ich bin im Moment in Berlin und ich muss auch sagen, ich bin deutlich, deutlich mehr in Berlin mittlerweile angekommen als in den USA. America is still near and dear to my heart. Ich werde dieses Jahr oft drüben sein. Anfang des Jahres war ich in Iowa, was eine sensationelle Erfahrung war. Anfang des Jahres natürlich immer, wenn Präsidentschaftswahl ist, Iowa Caucuses, zumindest bei den Republikanern. Und so bin ich eben nach Des Moines reingeflogen und kein Krümel Schnee auf dem Boden und innerhalb von 48 Stunden kam dann eben nicht nur Schnee, sondern ein Blizzard und hat im Endeffekt die ganze Stadt und vor allem den ganzen Bundesstaat, den ganzen mittleren Westen quasi in ein Refrigerator, in eine absolute Eiszeit verwandelt. Es war so heftig, dass viele von den Kandidaten gar nicht mehr rausgehen konnten, noch ihre Veranstaltung machen konnten, was aber insofern großartig war, denn ich habe im Fort Des Moines gewohnt, eins von den schöneren Hotels in Des Moines, wo auch unter anderem Donald Trump genächtigt hat und auch Nikki Haley und auch Ron DeSantis. Insofern, es war das Kampagnenhotel. Wir saßen dort alle zusammen. Also ich saß jetzt nicht neben Donald Trump, aber sein Secret Service ist ein- und ausgegangen und Mitarbeiter auch. Es war eine fantastische Zeit und da hat man, wie gesagt, immer so in Des Moines in Iowa, sieht man immer die Kampagne mit Haut und Haaren direkt vor Ort. Und das war eine gute Art und Weise, in dieses Jahr zu starten.
Was machst du jetzt eigentlich? Also in unserem ersten Podcast haben wir geklärt, deine Jobtitel neben Basketball Player sind Wahlkampfstratege, Politikberater. Aber was bedeutet das genau in so einem Wahljahr? Wie verdienst du dein Geld? Wer lässt sich jetzt gerade von dir seine Probleme lösen und was sind das für Probleme?
Ja, ich arbeite als Kampagnen- und Strategieberater. Das heißt, ich habe Mandanten, Mandantinnen, Kunden rund im Public Affairs Bereich. Leute, die im Endeffekt ihre Geschichte so erzählen wollen, dass es ihnen gelingt, andere nicht nur zu überzeugen, sondern sich Gehör zu verschaffen und im Idealfall sogar auch die öffentliche Meinung mitzugestalten. Darum geht es im Endeffekt. Ne? Wir wollen Leute in Schwingung versetzen, sie bewegen. Und das gilt natürlich für Politikerinnen und Politiker, natürlich jetzt auch gerade in diesem Europawahlkampf. Das gilt aber eben auch für Kandidatinnen und Kandidaten, die in Landtagswahlen antreten. Dort natürlich auch in den Landtagswahlen, die jetzt im Herbst in Deutschland stattfinden, Wahlen gewinnen wollen, Wahlkreise gewinnen wollen, in Landesparlamente einziehen wollen. Aber jetzt natürlich auch schon Leute, die sich für die Bundestagswahl im nächsten Jahr dann eben auch warm am Laufen. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Reihe von anderen Aspekten. Ne? Zum Beispiel geht es auch darum, Amerika zu erklären. Ich habe einen wunderbaren Podcast. Insofern mache ich hier die Crossover-Werbung.
Yes, plug it.
Plug it. Race to the White House by The Pioneer, wo jeder auch gerne mit reinhören kann. Da mache ich einen Podcast mit Chelsea Speaker zusammen, einer Amerikanerin. Wir reden eben über USA, den Wahlkampf, die Kampagne, die Ins and Outs im Maschinenraum.
Auf Deutsch, ne?
Genau, ist ein deutscher Podcast. Ich bin gerne natürlich auch bei Veranstaltungen im Fernsehen und kommentiere gerne, was da tagtäglich passiert und erkläre gerne Amerika, weil es mich nach wie vor einfach wahnsinnig fasziniert und weil da so viele unterschiedliche Erzählstränge da sind, die teilweise so fantastisch und abgefahren sind und teilweise natürlich auch so düster sind, dass es einfach eine wunderbare Geschichte ist, wo viele Leute gerne zuhören.
Dazu kommen wir jetzt, aber nur noch mal zum Erklären, weil ich die Welt, in der du dich bewegst, nicht so gut kenne. Also eine Partei oder auch eine Politikerin, Politiker heiern dich für eine längere Zeit meistens und sagen, bitte hilf mir, eine Strategie zu entwickeln, mit der ich bei dieser und jener Zielgruppe lande, dann werde ich nämlich wahrscheinlich meinen Sitz behalten oder es schaffen, diese Wahl für meine Partei zu gewinnen. Das ist dein Job.
Das ist zumindest einer meiner Jobs. Ich will keinen Hehl draus machen. In der deutschen Politik ist signifikant weniger Geld als in der amerikanischen. Bundestagswahlkampf kostet irgendwie alles in allem 85 Millionen Euro. USA, dieser Wahlkampf wird wahrscheinlich 16 Milliarden sind zumindest die Prognosenkosten. Das heißt so, als Politikberater ist man, glaube ich, in den USA finanziell deutlich besser gestellt. Insofern habe ich noch eine Reihe von anderen Jobs. Ich arbeite natürlich auch mit Unternehmenslenkerinnen und Lenkern, CEOs, wenn es darum geht, die zu positionieren, die auf Talkshows vorzubereiten. Ich überlege, wie Kampagnen aussehen können für politische Organisationen, aber auch kommerzielle Organisationen. Insofern Communication Strategy, das ist, glaube ich, so mein Ding, das ich für mich gedeckt habe.
Gecheckt. Jetzt aber zurück zu den USA, Katharina.
Ja, ich finde, das klingt erstmal total spannend, als ob du wirklich sehr, sehr, sehr viel unterwegs wärst. Aber genau, ich möchte wirklich nochmal zurückgehen in die USA und ich möchte auch zurückgehen in Podcast-Folge 25 von Wunderbar Together und einen Satz daraus zitieren. Und zwar habt ihr in dieser Folge gesagt, jetzt sind wir ihn ja los. Wir wissen alle, von wem wir sprechen.
Ups.
Donald Trump, ja genau. Und dazu sagt der natürlich, hold my beer. Also von wegen, er ist wieder da, irgendwie more than ever, mit allem, was ihm so anhängt. Da wollen wir gar nicht drüber ins Detail gehen. Aber ich meine, man kann sich seitenweise Dinge durchlesen, die ja mit denen er sich gerade so rumschlägt. Und viele Menschen, ich glaube, gerade außerhalb der USA fragen sich, what the fuck, Amerika? Was ist da los? Da stellt sich jemand wie Trump nochmal zur Wahl auf und wird auch noch mit offenen Armen empfangen und irgendwie als der Heilsbringer von vielen. Also so ist zumindest ja das Bild, was hier ankommt. Er spricht immer noch Menschen an, trotz allem. Warum ist es so, Julius? Welche Geschichte erzählt er? Welches Narrativ bedient er, was ihn immer noch so appealing macht für so viele Menschen in den USA?
Also ich glaube, welches Narrativ? Das neue Narrativ ist das alte Narrativ, ne? Und ich glaube, als ich im Januar da war, wenn ich jetzt zuschaue, und ich bin mir auch sicher, am Tag vor der Wahl wird er selber auch immer noch sagen, Make America Great Again steht und bleibt wahrscheinlich auch, ne? Das ist sein Claim to Fame und das ist seine Erzählung. Und ich glaube, da gibt es natürlich im Moment auch Nährboden, wo das Ganze drauffällt, wenn man auf die Gegenseite schaut, auf Joe Biden, ne? Kann natürlich das Argument machen, Joe Biden hat viel hinbekommen, 15 Millionen Jobs kreiert, den Inflation Reduction Act durchgesetzt, Infrastructure, Chips Act und so weiter und so weiter. Da ist eine Reihe von wirklich guten und wichtigen Dingen gelungen. Gleichzeitig, und das ist natürlich eine der Hauptanklagen von Donald Trump, ist natürlich die Wirtschaft und nicht konkret die Wirtschaft, sondern ganz explizit die Inflation, die nach wie vor extrem hoch ist. Und das ist das, was jeder am jeden Tag, egal ob er an der Tankstelle ist und seinen Pickup-Truck voll macht oder eben auch zu Walmart geht und einkaufen geht, einfach auch feststellt, es ist teurer geworden, alles ist teurer geworden. Ne? Vor 4 Jahren bist du noch irgendwo zu Walmart gegangen, hast deinen Einkaufswagen voll gemacht, bist zur Kasse gegangen, hast bezahlt und es waren irgendwie $100. Heute selber Einkaufswagen, selbe Lebensmittel, gehst an die Kasse und du zahlst genau dafür eben $115, $120. Ne? Und das ist ein großes Problem. Ein wunderbarer Indikator, auch die McDonald's-Preise. Mhm. Wenn du als Familie zu McDonald's gehst und dir sagst so, okay, wir kaufen uns irgendwo einen Big Mac. Vor 10 Jahren hat der halt noch $5.30 gekostet, jetzt kostet er $12. Ne? durch die Bank weg beim McDonald's-Menü, das ist immer ein so wunderbarer Indikator, ist halt um 120% nach oben gegangen. Und das ist ein Riesenproblem für Joe Biden, weil eben Perception is Reality, das ist einer der Grundsätze in der Kommunikation, vor allem im Wahlkampf. Wahrnehmung ist Wirklichkeit und die Wahrnehmung ist im Moment, dass Dinge teurer sind und Leute eben weniger im Geldbeutel hatten, als sie noch vor 4 Jahren hatten. Und dementsprechend wünschen sich halt eben auch viele Leute diese vermeintlich goldenen Zeiten von Donald Trump zurück, wo die Wirtschaft geboomt hat.
Das heißt, Inflation ist vor allem eines der alles bestimmenden Themen in diesem Wahlkampf oder sind es eher die Folgen davon und wie jetzt eben jemand wie Trump sich die zunutze macht?
Ich glaube, Inflation ist ein Thema, aber vor allem eben auch so ein Datenpunkt und ein Gefühl natürlich auch, anhand dessen man eine größere Geschichte erzählen kann. Und die Geschichte ist ja nicht nur Inflation und die Dinge sind teurer geworden, sondern im Endeffekt unser Land und vor allem die Welt fällt unter Joe Biden auseinander. Das ist die Erzählung von Trump. Und wenn Trump jetzt auf eine Bühne gehen würde und vielleicht auch hier in Deutschland sprechen würde, dann würde er wahrscheinlich sagen, schau dir an, wie die Welt war, als ich noch Präsident war. Putin hat die Füße stillgehalten. Xi Jinping und Taiwan, da war irgendwie auch Ruhe im Karton. Ne? Kim Jong-un, mit dem habe ich mir Liebesbriefe geschrieben und da gab es auch keine ballistischen Missile-Tests mehr. Ne? Und in Israel haben wir gerade die Botschaft eben auch von Tel Aviv zurück nach Jerusalem geholt. Ne? Es hat alles wunderbar funktioniert. Die globale Wirtschaft hat geboomt. Amerika war im Endeffekt on top of everything. Und jetzt schaut euch an, wie es gerade jetzt läuft. Ne? Die Welt kippt aus den Angeln, egal wo du hinfliegst. Es gibt eine Krise und einen Konflikt. Und vor allem dieser 100-jährige Joe Biden, ne, in den Worten von Trump, der hat es einfach nicht mehr in der Hand. Sleepy Joe is at the wheel und das können wir uns einfach nicht länger erlauben. Deshalb wählt mich und gebt mir die Chance, eben sicherzustellen, dass Amerika wieder großartig wird. Das ist, wie gesagt, die Erzählung von Trump. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass da ein Resonanzboden da ist. Und das muss ich mir nicht nur vorstellen, sondern wenn ich mir jede Umfrage anschaue, vor allem die von der New York Times von vor ein paar Tagen, kommt natürlich raus, dass Donald Trump in den wesentlichen Swing States mit Ausnahme von Wisconsin teilweise mit 10 Punkten vorne ist. Und das, glaube ich, sollten die Alarmglocken läuten lassen innerhalb der Joe Biden-Kampagne.
Aber läuten die denn nicht schon relativ laut? Also haben die ihre Mittel und Wege denn nicht auch schon irgendwie ausgereizt? Oder wie siehst du denn das als Stratege, wenn du jetzt eingeladen werden würdest in das Team? Du müsstest dir wahrscheinlich erstmal Zugang zu sehr, sehr vielen Daten verschaffen, die man hier draußen nicht kennt. Aber was würdest du denn empfehlen?
Also lass mich dazu sagen, die sind alle nicht auf den Kopf gefallen. Im Gegenteil, das sind absolute Profis. Natürlich ist es immer schwieriger als Amtsinhaber nochmal, um die Wiederwahl zu kandidieren. Warum? Das Ganze ist im Endeffekt ein Referendum über den Status quo. Genauso wie es eben auch 2020 ein Referendum über Donald Trump war. Leute haben gesagt, habe ich den Eindruck, dass der im Oval Office sitzt, mich gut durch die Corona-Pandemie durchführt? Und die Leute haben gesagt, Moment, der hat mir gerade empfohlen, ich soll irgendwie Bleiche trinken und mit UV-Licht rumhantieren. Das ist wahrscheinlich nicht die beste Herangehensweise, um irgendwie sicher vor dem Coronavirus zu bleiben. Und deshalb wurde er eben auch abgewählt, weil es einfach zu viel Tumult war. Und Joe Biden hat eine Chance bekommen. Jetzt ist halt Joe Biden dran. Und erneut haben wir halt ein Referendum über Joe Biden. Und Leute sagen halt einfach, er ist zu alt. Ich glaube nicht mehr, dass er fit genug ist, sagen zumindest 86% der Amerikanerinnen und Amerikaner. Und die Wirtschaft ist im Endeffekt aus dem Ruder gelaufen. Insofern, vielleicht probieren wir es einfach nochmal mit Trump. Aber beide sind so wahnsinnig unbeliebt. Und deshalb gibt die Joe Biden-Kampagne jetzt gerade $1 Milliarde dafür aus, auch unter anderem mit der Unterstützung von Robert De Niro, um eben Leute dran zu erinnern, was denn alles unter Trump gelaufen ist. Nicht nur der 6. Januar und der Sturm aufs Kapitol, das bleiche Trinken, aber vor allem die unzähligen Tweets, der ganze Tumult. Jeden Tag war irgendwas anderes und Amerika ist überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen. Ne? Und das ist, glaube ich, der Kampf um die Definition, der Kampf um die Deutungshoheit, der sich jetzt ausspielt. Und letzter Punkt vielleicht noch. Die Joe Biden-Kampagne hat schon auch gemerkt, wie heftig es gerade auch steht und wie weit sie in den Umfragen hinten sind. Und deshalb, glaube ich, war eben auch die Notausschalter zu sagen, wir nehmen jetzt eben und ziehen die Debatte nach vorne in der Hoffnung, dass Amerika Ende Juni schon, nicht erst im September oder Oktober, wo normalerweise die erste Präsidentschaftsdebatte stattfindet, sondern im Juni schon versuchen wir Amerika jetzt zu zeigen, was der wirkliche Kontrast ist, was der Choice ist, zwischen welchen beiden Kandidaten sie sich eben auch entscheiden müssen. Die Hoffnung ist natürlich aus Sicht der Biden-Kampagne, dass Joe Biden dort einen guten Abend hat, punkten kann und der Kontrast eben auch klar wird.
Noch in die andere Richtung zu fragen, was würdest du sagen, ist das Narrativ von Joe Biden? Du hast jetzt das Trump-Narrativ ja sehr kompakt klar erklärt. Was ist eigentlich das Narrativ von Biden?
Ich meine, wenn man ehrlich ist, man kann es im Moment noch nicht wirklich finden. Ne? Das ist im Endeffekt der Standard, was jedem Politiker, auch übrigens in Deutschland, jeder Politikerin immer wieder passiert. Ne? Wenn jemand zur Wiederwahl kandidiert, was macht jemand? Schreibt im Endeffekt ein 40-Punkte-Ding auf, was er oder sie in den letzten 4 oder 5 Jahren schon alles gemacht hat. Ne? Und sagt, liebe Wählerinnen und Wähler, hier ist die Liste von 40 Dingen, die ich für euch gemacht habe. Verdammt nochmal, jetzt wählt mich endlich. Ne? Und das ist das, was Joe Biden gerade macht. Ne? Zählt auf, wie viele Jobs er kreiert hat. Für Inflation Reduction Act, wir sind es eben gerade schon durchgegangen. Bill Clinton hat mal gesagt, 1992, elections are about the future. Bei Wahlen geht's immer um die Zukunft. Insofern fragt halt jeder auch, was wirst du denn für mich machen? Und ich glaube, da ist jetzt die Weggabe, die Joe Biden kommunikativ aufmachen muss. Man muss sagen, wer kämpft wirklich für dich? Entweder ich, Scranton Joe, derjenige, der jeden Tag für die Mittelschicht kämpft, der nach der großen Rezession 2008 und 2009 natürlich dann auch für den Wiederaufbau verantwortlich war und dafür sichergestellt hat, dass die Mittelschicht wieder eine Chance hat. Oder wollt ihr lieber Donald Trump, der für Millionäre und vor allem Multimilliardäre dasteht, der die Ölindustrie nach Mar-a-Lago einlädt und sagt, wenn ihr mir nur 1 Milliarde spendet, dann werde ich sämtliche Elektroautos und erneuerbare Energien bannen, ja, weil ich euch einfach diesen Gefallen tun will, der rausgeht und jeden Tag um seine eigene Freiheit kämpft, ne, weil er weiß, dass einfach zu viel auf dem Spiel steht. Insofern, wer kämpft für dich? Wenn das die Frage ist, die sich Wählerinnen und Wähler stellen, ich glaube, dann hat Joe Biden eine Chance, weil der Kontrast eben so klar ist, dass Donald Trump für die Top 1% der Amerikaner kämpft und Joe Biden eben für die Mittelschicht. Das ist zumindest das Framing, das ich Joe Biden empfehlen würde. Ich glaube, auf diesem Spielfeld kann er gewinnen.
Ich habe jetzt nochmal die wahrscheinlich da sehr, sehr deutsche Brille auf, durch die ich diesen Wahlkampf beobachte. Aber man hat das Gefühl, es geht schon sehr, sehr, sehr viel um Trump versus Biden, um diese beiden Persönlichkeiten, die alles überragen. Gibt es darüber hinaus denn eigentlich noch andere KandidatInnen, die es sich jetzt noch zu diesem Zeitpunkt lohnt? Ich meine, im November wird gewählt, ist jetzt nicht mehr ewig hin, aber ein bisschen eben auch noch, die es sich jetzt noch lohnt, sie im Auge zu behalten?
Ja, also ich glaube, auf einen sollte man auf jeden Fall noch blicken und das ist RFK Jr., ein Kennedy-Nachfahrer, also jemand aus der Kennedy-Dynastie, John F. Kennedy, Jack Kennedy. Insofern, das ist einer, den ich auf jeden Fall auf dem Schirm behalten würde. Jetzt ist natürlich nur die Frage, Drittparteikandidaten haben in der Vergangenheit eher als Spoiler fungiert. Ne? Jill Stein, einige werden sich erinnern, die Kandidatin der Grünen Partei, die, man könnte es durchaus argumentieren, 2016 Hillary Clinton die Wahl gekostet hat. Dann gibt es natürlich noch Ralph Nader, auch jemand der Demokraten, nämlich 2004 die Wahl gekostet hat. Al Gore, damals kann davon ein Lied singen. Und dann kann man natürlich auch noch zurückgehen zu Ross Perot. Also jeder Drittparteikandidat war bisher immer ein Spoiler. Und so wie es im Moment aussieht, wäre Kennedy eben auch ein Spoiler. Aber wenn er 4 Umfragen in glaubwürdigen Umfrageinstituten hat, wo er bei mindestens 15% ist, dann würde er eben zwischen Joe Biden und Donald Trump auf der Debattenbühne stehen und wäre dann natürlich damit auch ein relevanter Player. Im Moment wird er aber nur auf einem einzigen Bundesstaat, der zumindest relevant ist, von den Swing States auf dem Stimmzettel stehen und das ist in Michigan. Dementsprechend, die müssen erstmal noch diesen sogenannten Ballot Access sich erarbeiten, indem sie Unterschriften sammeln. Und wie gesagt, eben auch Zugang zu den Stimmzetteln haben. Ansonsten, glaube ich, kann man wirklich sagen, es ist eine Spoiler-Campaign.
Jetzt ist es ja eine Sache, die Umfragen zu lesen, die wir halt bei den letzten Wahlen, glaube ich, auch immer größtenteils falsch sich herausstellten. Und eine andere Sache ist, vor Ort zu sein. Du bist ja jemand, der sehr, sehr gerne vor Ort ist, nicht nur, wenn da Schneesturm ist, sondern wenn es wirklich heiß wird. Wie machst du das diesen Sommer und diesen Herbst? Wo gehst du als nächstes hin? Wem fühlst du da auf den Puls?
Also ich werde auf jeden Fall beim Republikanischen Parteitag in Milwaukee dabei sein. Ich glaube, wenn Donald Trump spricht und vor allem dieser komplette Circus in die Stadt kommt und du alle Republikaner siehst, natürlich auch Journalisten, Berater, all das, was irgendwie noch dazugehört, dann eben in dem Midwesten einfliegt, das ist natürlich ein Ort, wo man dabei sein möchte und irgendwie hautnah dran sein will. Das andere, was ich aber auch davor machen werde, ist, ich werde erst noch nach Virginia fahren, werde paar Tage in Washington sein und einfach versuchen, auf Tuchfühlung zu gehen. Aber ich glaube, die Realität ist auch so, ehrlich muss man sein, ich werde nicht a man on the ground sein, der irgendwie mit jedem Wähler im mittleren Westen spricht, der in den Südstaaten unterwegs ist und natürlich nochmal irgendwie an Ost- und Westküste geht. So, das kann ich nicht leisten und das ist auch, glaube ich, nicht mein Auftrag. Ich versuche, die politische Analyse zu machen und zu gucken, was passiert. Und ich werde mir Berichte, wunderbare Berichte aus unterschiedlichen Medien natürlich auch anschauen, großartige Reportagen von der New York Times, die mit Wählerinnen und Wählern sprechen. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, mit dem Mikrofon irgendwie durch die Nachbarschaften zu laufen und überlegen, mit wem ich jetzt noch sprechen kann, um irgendwie die First-Hand-Experience von Bürgerinnen und Bürgern zu bekommen.
Die Frage, die man niemanden stellen sollte im Mai, aber die ich jetzt trotzdem stelle, was glaubst du, passiert?
Verdammt, ich fürchte, was kommt, ja. Du willst, dass ich meine Glaskugel zücke und anfange zu prognostizieren?
Ich frage natürlich deswegen, weil die Frage unmöglich zu beantworten ist und mich interessiert, wie du eine unmögliche Frage beantwortest.
Klar. Ja. Das hört sich an wie so ein McKinsey-Interview. Ja, aber ich versuche, ein paar unterschiedliche Szenarien aufzumachen und Wege, wie ich drüber nachdenke. Wir könnten einfach so auf die ökonomischen Werte schauen. Da sieht man erstmal, naja, wenn ein Kandidat, ein sitzender Präsident amtiert und vor allem die Wirtschaft und vor allem die Inflation so extrem hoch ist, dann hat er generell relativ schlechte Karten, wiedergewählt zu werden. Insofern, das wäre ein Argument, das gegen Joe Biden spricht. Man kann sich natürlich auch einfach die Konsistenz der Umfragen anschauen. Wir haben eben gerade schon gesagt, dass Donald Trump in vielen Umfragen vorne liegt. Wenn ich mir jetzt 2020 anschaue, da lag Joe Biden quasi die komplette Zeit vorne in den Umfragen. Er war kein einziges Mal hinten. Im Moment ist er in den meisten Umfragen kontinuierlich hinten. Insofern kann das natürlich auch ein Indikator sein. Wir können darüber sprechen, wer nimmt im Moment mehr Geld ein. Das war eine lange Zeit Joe Biden, vor allem eben auch, weil Donald Trump viel Geld ausgeben musste, nicht nur für seine Gerichtsprozesse und Anwaltskosten, sondern eben auch, weil er in einem Vorwahlkampf sich erstmal gegen Nikki Haley und Ron DeSantis durchsetzen musste. Aber jetzt im letzten Monat hat Trump eben auch mehr Geld eingenommen als Joe Biden. Insofern könnte man da das Momentum-Argument machen und das Excitement-Argument, ne? Wo ist die Propensity da? Wo sagen Leute, sie sind eben excited und sind eben auch bereit zu spenden? Das würde eben auch wieder für Donald Trump sprechen. Jetzt kann man natürlich auch wieder andersrum argumentieren. Ja, welcher Präsident gewinnt in der Regel? Normalerweise gewinnt der sitzende Präsident die Wiederwahl. Ja, Trump war einer, der es nicht geschafft hat. Jimmy Carter war einer, der es nicht geschafft hat. George H. Bush war jemand, der es nicht geschafft hat, um einfach mal so in der jüngeren Historie nachzuschauen. Insofern, das würde eigentlich auch dafür sprechen, dass der sitzende Präsident einfach einen immensen Vorteil hat, das Amt dann eben auch zu nutzen. Jetzt gibt's so viele Aspekte. Beide sind so unfassbar unbeliebt. Noch nie gab es zwei so unbeliebte Kandidaten. Selbst Hillary Clinton und Trump waren beliebter als jetzt eben Trump und Joe Biden. Das Zweite ist, wir hatten noch nie so alte Kandidaten, ne? Und vor allem nicht so einen alten Präsidenten. Und gerade wenn ich mir jemanden anschaue, der dann 82 ist und du dir überlegst, na, der wird am Ende seiner Amtszeit 86 sein. Traue ich dem das wirklich zu? Das sind, glaube ich, alles Indikatoren, die so schwer mit rein zu faktorieren sind, weil wir eben gerade schon über die Umfragen gesprochen haben und du auch natürlich zu Recht gesagt hast, Felix, dass die unheimlich inakkurat sind. Selbst bei der New York Times Umfrage, wo Biden, wie gesagt, hinten liegt, muss man sich die Margin of Error anschauen. Die Margin of Error ist bei 3, 4, 5%, ne, in vielen dieser Swing States. Und dementsprechend, glaube ich, kann man einfach sagen, jedes Mal steckt da noch ein Biden-Sieg drin und auch ein Trump-Sieg drin. Ne. Entweder gewinnt Trump dann eben mit 7, 8 Punkten oder es ist im Endeffekt ein Net One für Joe Biden. Dementsprechend, ich glaube, ich würde nur sagen, wenn man heute 10-mal wählt, würde Trump heute 6-mal gewinnen und Joe Biden würde 4-mal gewinnen. Und ich glaube, so ist es hilfreich, über Wahrscheinlichkeiten nachzudenken. Das kommt auch nicht von mir, sondern von Nate Silver, dem absoluten Umfragegott. Kann ich auch nur empfehlen. Folgt Nate Silver. Da kommen zumindest relativ gute Prognosen bei raus.
Die Frage an dich, den Berliner. Du sitzt zwar vor einem, ich glaube, einem Prairie-Painting oder was ist das eigentlich hinter dir? Wir sehen uns ja über Video.
Richtig. Es sind Banditen, Cowboys auf ihren Pferden, die galoppieren und im Hintergrund siehst du einen feuerroten Hintergrund. Also sie reiten entweder aus dem Sonnenuntergang raus oder möglicherweise in das Morgenrot rein. Aber ich finde, es ist eine wunderbare Aufbruchsstimmung und ich glaube, das signalisiert auch irgendwas über den amerikanischen Wahlkampf. Ich habe das nicht so geplant, dieses Bild da genau hinzuhängen, um über den amerikanischen Wahlkampf zu sprechen. Aber ich finde, amerikanischer Wahlkampf ist natürlich auch ein Stück weit wilder Westen. Die Gunslinger, die dort unterwegs sind und natürlich eben auch nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern auch rausreiten, um zu nehmen, ja, was sie glauben, was ihnen gehört. Insofern sind da vielleicht Parallelen drin. Banditen im Morgengrauen.
Banditen im Morgengrauen. Und deine Berliner Wohnung ist aber natürlich der Ort, wo du dich ja dann wieder zurückziehst, um deine Wunden zu lecken, egal wie die Wahl ausgeht. Was glaubst du denn, wird diese Wahl mit Berlin machen? Ich frag mal noch spezifischer. Was würde es für Deutschland bedeuten, wenn Biden nicht gewinnt? Das heißt, wenn wir den Menschen wieder vor uns haben und die Regierung, die sich ja selber auch schwer tut, einen Konsens und ein Narrativ zu entwickeln, dann wieder dagegen anarbeiten muss. Was glaubst du, würde das bedeuten für Deutschland?
Ich finde es schön, dass du so wunderbar in das Wunderbar-Together-Segment dieses Podcasts jetzt auch übergeleitet hast. Was passiert mit der transatlantischen Beziehung? So, wenn ich im Bundestag bin oder auch vor 2 Wochen bei der Bundeswehr war, habe ich jemanden gefragt, ich werde nicht sagen, mit wem ich dort gesprochen habe, aber da wurde mir versichert, wir sind für alle Szenarien adäquat vorbereitet. Im Raum wurde es ganz kurz still und ich glaube, so 100% überzeugend kam das noch nicht rüber. Aber wenn ich im Bundestag bin, dann höre ich von vielen Abgeordneten, die natürlich sagen, meine Güte, wenn Trump wiederkommt, dann müssen wir uns schon natürlich warm anziehen. Dann wird natürlich auf der einen Seite auf das Wirtschaftliche verwiesen, dann heißt es immer auch gleich, naja, der Inflation Reduction Act, der hat es schon auch durchaus in sich. Ne? Jetzt natürlich die Schutzzölle, die Joe Biden eben auch verhängt hat über China, 100%. Das signalisiert schon natürlich auch, dass die America First Politik jetzt nicht nur ein Trumpsches Phänomen war, sondern dass sich das natürlich auch nach wie vor weiterhin durchzieht. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch da Gedanken machen, wie wir wirtschaftlich weiterhin mit Amerika kooperieren können. Die Botschaft ist in der Full Court Press und versucht natürlich auch sicherzustellen, dass im Endeffekt die Wagenburg geschlossen wird, vor allem auch mit Blick auf China und dass dort eben die Achse zwischen USA und Deutschland und Europa natürlich auch steht. Das andere ist aber auch, gerade wenn ich mir das Sicherheitspolitische anschaue, ne, da war, und man kann viel über Joe Biden sagen, aber nachdem Macron gesagt hat, die NATO ist hirntot, würde ich sagen, hat Joe Biden schon auch die Elektroschocks rausgeholt und hat den Patienten wiederbelebt. Und da ging ja schon auch einiges, vieles vielleicht für viele nicht schnell genug, aber doch aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Die Frage ist natürlich, wie würde das aussehen? Und wenn man einfach nur die Statements von Trump nimmt, er hat zwar gesagt, grundsätzlich würde er schon zur NATO stehen, aber wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Monaten sagte er, ey, ein europäischer Staatschef hat ihn angerufen, hat gesagt, ey, wenn ich nicht zahlen kann, ne, wenn ich die 2% NATO-Ziel eben nicht begleichen kann, was passiert? Und dann sagte Trump zu ihm, if you're delinquent, you can't pay, well, you're basically on your own. In fact, I'll tell Putin to do whatever the hell he wants to. Ne? Also ich sag Putin, er kann mit euch machen, was auch immer er möchte. Und da denke ich schon, gerade wenn ich durch Berlin fahre und am Brandenburger Tor vorbeifahre, ne, denke ich zurück an Ronald Reagan oder zumindest die Videoaufnahmen, die ich gesehen habe, wo Ronald Reagan stand und irgendwie nach in die Sowjetunion gerufen hat, so, Mr. Gorbachev, tear down this wall, ne, reißt die Mauer nieder. Und jetzt kommt eben ein amerikanischer Kandidat, Ex-Präsident, der sagt, you can do whatever the hell you want to. Der Kontrast ist schon immens. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir uns warm anziehen und eben auch auf dieses Szenario vorbereiten.
Aber ich verstehe das nicht. Was hat es denn mit der Bundeswehr zu tun, sich auf alle Szenarien vorzubereiten?
Nee, ich glaube schon, dass für den Fall, dass Trump einen Rückzieher machen sollte aus der NATO, oder zumindest, du hast ja gesehen, was im Kongress in den letzten Monaten passiert ist, wo es eben auch um Ukraine-Hilfen ging. Ukraine-Hilfen hingen im Endeffekt 6-8 Monate fest im Kongress, weil natürlich auch Trump gesagt hat, wir wollen nicht, dass ihr weitermacht. Immensen Druck auf Speaker Johnson, den Anführer der Republikaner im Repräsentantenhaus, ausgeübt habt, eben auch die Ukraine-Hilfen zu blockieren. Ne? Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir schon uns überlegen, was passiert denn in so einem Szenario, wo Trump natürlich auch das unterstreicht, was die Basis oftmals fordert und sagt, Moment, dieser Konflikt ist auf der anderen Seite der Welt. Was haben wir denn in Amerika zu tun? Und vor allem, warum sollen wir, wo wir wirtschaftlich im Moment doch nicht dort stehen, wo wir stehen wollten, warum sollen wir unser hart verdientes Geld irgendwo in die Ukraine bezahlen, wenn Deutschland, Frankreich und wie sie alle heißen direkt daneben sind und das eigentlich ein Konflikt in deren Backyard ist? Ne? Ein Argument, das durchaus auf Resonanz trifft. Und dann kommen natürlich republikanische Politiker, die in der absoluten Minderheit sind, wie Mitt Romney, aber auch Nikki Haley, die sagen, ey, es kostet im Endeffekt 3% unseres Verteidigungsetats, der bei 800 Milliarden liegt. Ne? Das ist im Endeffekt ein ziemliches Schnäppchen. Dementsprechend geben wir doch einfach nur 3% unserer Militärausgaben aus, geben den Ukrainern unser altes Zeug, das wir eigentlich sowieso nicht mehr verwenden können, nehmen das Geld, das wir dafür bekommen, kaufen uns die neuesten Waffen, kurbeln nochmal unsere Wirtschaft an und wir haben 2 Fliegen mit einer Klappe. geschlagen, ne? Unser Arsenal erneuert und vor allem einen der größten geopolitischen Kontrahenten, Russland, im Endeffekt in die Steinzeit gebombt. Ne? Sagt nicht ich, sondern das ist ein direktes Zitat von Mitt Romney. Aber das ist zumindest auch eine Denkweise innerhalb der Republikanischen Partei. Jetzt, glaube ich, wissen wir alle, wer die Vormacht innerhalb der Republikanischen Partei hat. Das ist ganz klar der MAGA-Flügel, der natürlich eher diesen Isolationismuskurs fährt, als jetzt das, was Mitt Romney, Nikki Haley und die vielleicht verbleibenden Transatlantiker noch denken.
Verstehe.
Ich möchte noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen in den Wahlkampf jetzt gerade, weil du, seit du für Barack Obama gearbeitet hast und da den Wahlkampf unterstützt hast, auch ausgemachter Daten- und Tech-Experte bist. Das heißt, du wirst sicherlich auch mit viel Interesse und Aufmerksamkeit alle Entwicklungen im Bereich von künstlicher Intelligenz und Generative AI verfolgen. Wie verändert KI den Wahlkampf eigentlich gerade? Ist das schon zu spüren?
Also ich würde gerne sagen, dass ich ein absoluter Tech-Experte bin. Ich glaube, ich habe in dieser Nische, wo es eben um Wahlkampfkommunikation geht, da habe ich einen extremen Fokus drauf. Aber ansonsten, glaube ich, will mich niemand auf einer Bühne sehen, der einmal Large Language Models erklärt, die Herkunft oder was auch noch kommen kann. Aber wenn es um Politik geht und um Wahlkampf, dann springe ich gerne mit auf jede Bühne und jedes Podium auch mit dazu und versuche auch hier meinen Take im Podcast zu geben. Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, ne, so 2008 war der erste Social-Media-Wahlkampf, 2012 Wiederwahl von Obama war der erste Big-Data-Wahlkampf, ne, wo wir zum ersten Mal den transparenten Wähler hatten und wirklich sehr zielgenau Micro-Targeting auf eben Zielgruppen auch zugehen konnten. 2016 war der erste wirkliche Fake-News-Wahlkampf, der im digitalen Zeitalter stattgefunden hat und dann 2020 während der Pandemie hatten wir den ersten virtuellen Wahlkampf. Jetzt haben wir 2024 und ich glaube, jetzt haben wir eben so dieses Zeitalter des ersten KI-Wahlkampfs auch eingeläutet. Was bedeutet das? Ich glaube, auf der einen Seite werden wir natürlich eine Reihe von Deepfakes sehen, ne, wo einfach Kandidatinnen, Kandidaten, Nachrichtensprechern einfach auch Worte in den Mund gelegt werden. Aber ich würde argumentieren, diese Deepfakes sind erstmal nur das new shiny object, das einfach viel Aufmerksamkeit generiert. Ob es jetzt der Papst in der Puffy Jacket ist oder ob es Trump irgendwie in Handschellen ist. Ne? Ich glaube, da gibt es einen gewissen Wear-off-Effekt. Und je mehr wir davon sehen, desto skeptischer, glaube ich, werden wir auch. Natürlich kann das einen Unterschied machen, wenn das irgendwie 24 Stunden vor der Wahl kommt und niemand mehr wirklich dem Narrativ entgegenwirken kann und sagen kann, das ist fake und das hat nichts mit der Realität zu tun. Ich glaube, wo ich viel größere Bedenken habe, ist das, was dahinter steht. Ne? Bei so einer Kampagne, und das ist jetzt erstmal unabhängig von KI oder sonstigen, geht es immer um Zeit und Geld. Jeder Kandidat hat immer zu wenig Zeit und zu wenig Geld. Und die künstliche Intelligenz kann uns natürlich jetzt helfen, in allem, was wir tun, in so einer Kampagne effektiver zu werden. Und jetzt denke ich mir so, das Versprechen, das wir 2016 gehört haben von Cambridge Analytica, wo es hieß, wir haben einmal das komplette Elektorat vermessen. Wir hatten Zugang zum Social Graph. Ne? Ihr erinnert euch an diese kleine App, wo irgendwie mit rudimentären psychologischen Methoden eben das Ocean-Modell angewendet wurde und dann sehr spezifischer Content zumindest angekündigt wurde, dass er eben auch an unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten auf jeden Einzelnen dann eben auch ausgespielt wurde. Das war ja so damals nur in der Theorie möglich, weil wir eben keine, ich weiß nicht, 100.000 Texterinnen und Texter und Grafikdesigner hatten, die dann eben auch einen Dark Facebook-Post für jeden einzelnen Wähler da draußen kreiert haben. Fast forward 2024 haben wir halt diese Möglichkeit, ne, mit Generative AI, ne? Mit unterschiedlichen Tools, angefangen von ChatGPT, aber auch allem, was es sonst noch dazu gibt. Ne? Und ich glaube, jetzt könnte man natürlich sagen, mit all den Daten, mit diesem ganzen Volumen, was da ist und eben der künstlichen Intelligenz, die eben auch quasi anfängt, alleine zu laufen, ist es plötzlich vorstellbar. Lass mich dir noch einen Aspekt geben. Ne? Es gibt eine Studie, die vor ein paar Wochen rausgekommen ist von Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und die fand ich ziemlich interessant. Da wurde nachgeforscht, wer ist eigentlich am effektivsten darin, andere zu überzeugen. Jetzt könnten Catalina, du und ich uns hinsetzen und wir könnten versuchen, Felix zu überzeugen von, keine Ahnung, dass die 2020er-Wahl gestohlen wurde oder dass es Covid nie gab oder, keine Ahnung, dass die Chemtrails eben auch wahr sind. Ne? Und wir könnten uns jetzt irgendwie unsere besten Argumente überlegen und dann stellt sich raus, ChatGPT ist im Endeffekt genauso gut wie du und ich, wenn es darum geht, Felix zu überzeugen. Ne? Erfolgswahrscheinlichkeiten sind ähnlich hoch. Wenn wir jetzt aber sämtliche Datenpunkte nehmen, die wir über Felix haben, alles, was wir über ihn erfahren können, auch an kommerziellen Daten über ihn einkaufen können, seine politischen Neigungen, Vorwissen und so weiter, was er schon alles gepostet hat, das auch noch nehmen und das an ChatGPT vorab geben, ne, dann ist ChatGPT 81 Mal effektiver darin, Felix zu überzeugen als du und ich. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Daten im Umlauf sind, ne, da mache ich mir natürlich schon große Sorgen, dass eben zielgerichtet für jeden Einzelnen eben die richtige Botschaft rauskommt. Und jetzt komme ich noch zurück zum letzten Punkt, zu den Deepfakes. Ne. Jetzt stell dir nur vor, Felix ist Wähler und er hat noch 2 Stunden, bis das Wahllokal schließt. Und wir haben natürlich seine Handynummer und jetzt kommt eben der Deepfake mit einer WhatsApp-Sprachnachricht, wo der beste Freund von Felix sagt, ey du, ich hatte gerade eine Panne, kannst du kommen und mir irgendwie dabei helfen, den Reifen zu wechseln? Ich schicke dir gleich noch meinen Standort zu. Ne. Und Felix als guter Freund steigt natürlich sofort in seinen Pickup-Truck und fährt rüber und sucht nach dem Freund, der ist aber nie da. Mittlerweile ist er aber 50 Kilometer gefahren oder 50 Meilen und kommt nicht mehr rechtzeitig zurück zum Wahllokal. Ne. Dann ist jetzt eine sichere Stimme für die Demokraten weg und somit ist er eben auch das Wählerpotenzial gesenkt worden. Und das in einem knappen Wahlkampf wie in Georgia, wo der letzte Wahlkampf mit 11.000 Stimmen entschieden wurde, kann natürlich jetzt den Unterschied machen. Jetzt habe ich ein absolutes Horrorszenario an die Wand gemalt, aber es ist zumindest im Realm des Vorstellbaren. Und das ist, glaube ich, das, was schon vielen Leuten Sorge macht.
Ja. Zum Schluss nochmal in die Zukunft. Julius, es gibt ja eine Zeit, da werden uns diese 2 Menschen nicht mehr jeden Tag begleiten, sondern da wird es eine neue Generation von Politikerinnen und Politikern geben. Wer macht dir da am meisten Hoffnung? Und ich meine das sowohl in USA als auch in Deutschland. Hast du so 2, 3 Menschen, denen du vielleicht selbst begegnet bist, wo du sagst, da tut sich was, das sind Menschen, auf die freue ich mich schon, wenn die weiter hochkommen.
Ja. Lass mich in den USA anfangen und dann können wir gerne nach Deutschland und nach Europa gehen. Ich glaube, es gibt eine Reihe von sensationellen Kandidatinnen und Kandidaten. Ne? Viele von uns haben wahrscheinlich Pete Buttigieg im letzten Wahlkampf schon gesehen. Ne? Ehemalige Bürgermeister aus South Bend, Indiana. Jetzt Transportation Secretary unter Joe Biden. Ne? Ich würde sagen, fantastischer Kandidat. Jemand, der einfach auch echt was auf dem Kasten hat und eben inhaltlich unheimlich stark ist. Ne? Wir können zu Gretchen Whitmer gehen, ne? Gouverneurin aus Michigan. Wir können auch zu Gavin Newsom gehen, nach Kalifornien, dem Gouverneur. Ich glaube, es gibt eine Reihe von wirklich sensationellen Kandidaten auf der demokratischen Seite. Die Bank, um in der Basketball-Analogie zu bleiben, ist ziemlich tief. Ne? Die Auswechselbank von Leuten, die man reinholen könnte, ist durchaus da. Kamala Harris sollte man auch nennen, wobei jetzt mein Herz nicht wirklich aufgeht und ich sage so, Kamala Harris ist die großartigste Kandidatin, die ich je gesehen habe. Da gibt es wahrscheinlich noch Leute, die noch euphorischer und noch mobilisierender wirken können als die aktuelle Vizepräsidentin. Auch bei den Republikanern gibt es Leute, wobei da im Moment der Schatten von Donald Trump einfach so groß ist, dass ich das Gefühl habe, jeder hat da im Endeffekt seine Wirbelsäule im Moment amputiert und macht im Endeffekt genau das, was Donald Trump sagt und tut. Ich sehe dort niemanden, der wirklich massiv gegen Trump raussticht und versucht, die Partei an sich zu reißen. Das hat Nikki Haley probiert, ist kläglich gescheitert. Ich bin gespannt, wo die steht. Aber auch da muss ich sagen, letzte Woche kam die Nachricht raus, dass sie natürlich auch sagt, ich wähle für Donald Trump, obwohl sie während dem kompletten Wahlkampf gesagt hat, Trump ist im Endeffekt unwählbar. Also auch dort sieht man die Flexibilität in den Werten und auch im moralischen Konstrukt. Wenn ich jetzt nach Deutschland rüberkommen. Und jetzt komme ich zu einem weiteren Plug. Gibt es sensationelle Talente da draußen, die politisch sich involvieren wollen, die mitmachen, die kandidieren, auch teilweise in aussichtslosen Kandidaturen, aber wo wirklich echte Talente da sind, die irgendwie den Schuss gehört haben und sagen, wir wollen. Und ich will da einfach nur sagen, wer da nach Leuten sucht, sollte zu joinpolitics.org gehen, eine Organisation, die ich seit Jahren unterstütze. Ich bin dort auch in unterschiedlichen Gremien aktiv. Wir wählen jedes Jahr unterschiedliche Talente aus und vor allem, man kann sich auch dort bewerben, wenn man eine gute politische Idee hat, dann bekommt man eben Unterstützung von mir und ganz vielen, noch viel besseren Coaches, Mentoren und Leuten, die eben helfen bei Kampagnenentwicklung, bei Botschaftsentwicklung, bei Policy-Entwicklung. Insofern, ich finde, es gibt eine Reihe von wirklich tollen Leuten, die den Drang haben, in die Politik mit reinzugehen und dort auch Dinge verändern zu wollen.
Ich denke nach und ich freue mich darauf, wenn wir diese Menschen dann endlich sehen und wir uns nicht mehr darüber unterhalten müssen, ob man mit 86 oder mit 96 eigentlich noch ein Land regieren kann. Wäre irgendwie cool, wenn wir uns langsam, aber sicher in diese Zeit mal fortbewegen und uns einfach freuen können auf das, was kommt. Danke, Julius, dass du uns da ein bisschen vielleicht auch die Köpfe geöffnet hast.
Wir wünschen beiden natürlich nur das Beste und beste Gesundheit, aber wir würden uns wünschen, sie würden vielleicht doch noch kurz die Kurve bekommen und vor beiden Parteitagen einfach noch abdanken und sagen, ey, Leute, wir haben den Schuss gehört und machen den Weg frei. Parteitage können ja durchaus noch mal eine eigene Dynamik entfachen.
Ja, das wär's. Und dann Kamala gegen Niki und der Rest ist Geschichte. Aber Catalina, du hast gerade die Europawahl angesprochen, bevor wir das Mikro angeschaltet haben. Hier steht ja auch eine wahnsinnig wichtige Wahl an.
Genau, apropos Wahlen, die Europawahlen finden statt und in Deutschland kann man am 9.6. wählen gehen und wir möchten einmal diese Möglichkeit nutzen und wirklich einfach dazu aufrufen, Leute, macht einen Familienausflug drauf, holt euch danach einen Kaffee oder davor, geht zum Bäcker eures Vertrauens, nehmt alle mit irgendwie, die ihr erreichen könnt. Hauptsache, ihr geht ins Wahllokal, wenn ihr nicht schon per Briefwahl gewählt habt. Macht es bitte, setzt dieses Kreuzchen. Ich glaube, die Europawahl gilt ja auch oft so ein bisschen oder galt lange so ein bisschen als irgendwie Wahl, zweiter Wahl. Ich weiß nicht, wie man es besser sagt, aber es war so ein bisschen so, ja, egal, Europa, keine Ahnung, gibt es da ein Parlament, wer sitzt da überhaupt? Das ist nicht so, das ist eine sehr, sehr wichtige Wahl. Bitte nehmt diese Chance ernst, das zu machen. Das als kurzer Einschub von meiner Seite.
Lass mich vielleicht noch kurz den Plug machen für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, vergessen haben oder jemanden kennen. Diesmal darf man halt auch schon ab 16 wählen. Ne? Großer Unterschied. Insofern, da sind ein paar Leute und wahrscheinlich ein paar Leute, die auch hier zuhören. So mit 16, man kann wählen gehen. Ich bin mir sicher, die wunderbar Together Audience, die da zuhört, weiß das. Aber nehmt Freunde, nehmt Familie mit, erzählt es nochmal in der Schule weiter. Ich glaube, es steht so viel auf dem Spiel und ich glaube, gerade auch in dieser Zeit merkt man, welche Relevanz Europa hat, wenn es sie in der Vergangenheit vielleicht so noch nicht gehabt hat. Spätestens jetzt, glaube ich, müsste es klar sein, egal ob es das Klima ist, egal ob es unsere Sicherheit ist, egal ob es auch unsere Werte sind, überall wird gekratzt und ich glaube, da lohnt sich es umso mehr. Wir haben ja eben gerade auch drüber gesprochen, was da auf dem Spiel steht und vor allem, wie die Dynamik auch aussieht, eben wählen zu gehen und auch genau hinzuschauen. Insofern, Wahl-O-Mate ist eine weitere Empfehlung, da nochmal zu gucken, wer denn welche Position vertritt bei den Themen, die dir besonders wichtig sind.
Ja, und jetzt nochmal kurz, abgesehen von der Politik oder auch zur Politik. Wie immer möchten wir das letzte Wort dir, Julius, unserem Gast, übergeben und dir nochmal das Mikro reichen und dich fragen, gibt es noch irgendetwas, was du uns mitteilen möchtest in diesem Podcast? Du darfst auch jemanden grüßen oder über Basketball reden. Gibt es da noch was, was du loswerden möchtest?
Ich möchte natürlich an dieser Stelle ganz lieb meine Eltern grüßen, die bestimmt zuhören. Meine Mutter hört immer zu, auch wenn dieser Podcast nur einen Aufruf bekommt, weiß ich, es wird meine Mutter sein, die zuhört, mein Vater natürlich auch. Aber ansonsten
Grüße nach Heidelberg.
Genau, Grüße nach Heidelberg. Aber ich glaube ansonsten, was natürlich gilt, ist Vote, Vote, Vote. Ich mache natürlich nochmal meinen ganz, ganz klaren Plug mit Race to the White House. Hört auch da nochmal rein. Ansonsten, Catalina, dich kann man ab jetzt buchen. Wir finden dich auf LinkedIn.
Ja.
Ist das? Ich finde, wenn wir Plugs machen, dann müssen wir es richtig machen. Klar. Und Felix, was bringst du noch in diesen Plug mit rein? Wo finden wir dich und was bringst du noch mit rein?
Ich freue mich, wenn wir mit dir nach der Wahl das nächste Mal sprechen, wenn die Würfel gefallen sind. Das ist mein Plug.
Nach der Wahl ist vor der Wahl. Bei mir klingelt es an der Tür. Ich weiß auch, wer davor steht. Insofern,
Joe Biden.
Ich verabschiede mich hier aus dem Wunderbar Together Podcast. Joe Biden klingelt fieberhaft. Leute, gerne Verabredung für den 6. November. Ich freue mich schon jetzt drauf.
Danke, Julius. Hau rein.
Vielen, vielen, vielen Dank.
Ihr Lieben, bis dann.
Danke. Tschüss. Dir.